Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Diese Woche freue ich mich auf einen Gast, und zwar Jasmin Mbarek. Hallo.
Hi.
Hi, Jasmin. Ja, man kennt dich ja, du bist ja irgendwie so all over the place. Die treuen Zeitleser kennen dich, die Buchleser kennen dich. Und jetzt bald können wir auf unser neues Buch von dir freuen. Und da geht es um Protest. Und man hätte ja vielleicht, also man kann ja vielleicht viele Themen finden aktuell, die irgendwie so auf den Zeitgeist passen oder das Gefühl der heutigen Zeit. Vielleicht ist auch Überforderung so ein Wort, aber Protest, das ist ja nun wirklich in aller Munde. Wir haben hier im Podcast ja auch schon viel über Klimaproteste gesprochen. Da gehst du auch ein im Buch. Ich will aber noch nicht zu viel verraten, denn es ist ja auch noch nicht erschienen. Aber jetzt mal ganz kurz, also die Autorin angesprochen. Wie bist du denn darauf gekommen? Hast du es auch so gespürt? War das der Grund, das Buch zu schreiben?
Also das Buch ist eher entstanden dadurch, dass ich einen Essay geschrieben hatte zu Beginn des Jahres, der sich mit Klimapessimismus befasst hat und dem Gefühl, gerade bei jungen Leuten, einerseits diejenigen, die es halt nicht interessiert, die man auch manchmal als Masse unterschätzt, als auch diejenigen, die vielleicht damit abgeschlossen haben, dass es die eine große positive Veränderung gibt, die einen wieder denken lässt, okay, Krise wird es nicht mehr geben ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann so ein bisschen die Frage war, okay, wie kann man das auffangen? Wie kann man Protest in dem Sinne bewerten? Vielleicht auch fernab der Klimabewegung. Ist Protest überhaupt wichtig, richtig etc.? Und daraus ist dann dieser Essay entstanden.
Du hast jetzt Protest im Zusammenhang mit Krise genannt. Inwieweit glaubst du, das hängt zusammen? Weil ich habe jetzt hier ein paar Gäste gehabt im Podcast, die haben, also zum Beispiel Düsentekerl, die hat zum Beispiel von Stapelkrisen gesprochen. Ne? Also dass man das Gefühl hat, auf die eine Krise kommt nur die nächste noch oben drauf und noch eine oben drauf und noch eine. Also und auf Corona kommt noch die Lieferketten und dann kommt noch der Krieg und dann kommt die Energiepreise. Ja. Also es gibt auch verschiedene, oder Moritz Rinke, der mochte den Begriff dann nicht so, der hat einen eigenen Begriff geprägt, der ist diese Babuschka, kennst du diese Puppe in der Puppe in der Puppe, ja. diese Steckpüppchen, der fand das eher so, dass es so immanent. Anyway, du merkst, das Bild ist... Aber wie hängt für dich Protest und Krise zusammen? Das ist für mich jetzt nicht sozusagen ein direkter Link.
Ich glaube, Protest, also gerade in stabilen Demokratien, die wir ja die Deutsche auch nennen können, finde ich immer noch sehr selbstbewusst und das ist auch, glaube ich, wichtig, ist es ja meistens so, dass Protest aus marginalisierten Gruppen kommt, also aus Gruppierungen, die Anliegen haben, die jetzt nicht die Mehrheitsgesellschaft betreffen. Da kann man auch so Sachen zählen wie antimuslimischen Rassismus oder Anliegen aus der jüdischen Community oder so. Also Antisemitismus, der von jüdischen Personen selber in der Gesellschaft angeprangert wird. Also was nicht die Mehrheit betrifft. Und wenn Krisen wie jetzt sich aneinanderreihen und bestimmte Proteste wie zum Beispiel die Klimaproteste als auch die Corona-Proteste so präsent sind, dann ist das ja kein Protest, der aus einer kleinen Gruppe kommt, sondern durch die Krise einfach verstärkt wird, mehr Beachtung findet, zu Tode diskutiert wird, uns alle abnervt. Das heißt, Protest ist gerade, glaube ich, für die meisten Leute ja mit Krise verbunden, weil wir auch dauernd von der Klimakrise sprechen und diese Pandemie hinter uns haben. Und ich glaube, das war vor der Pandemie noch ganz anders, weil Fridays for Future natürlich auch eine andere, wenn auch überall sichtbare Protestform war, als die letzte Generation das jetzt ist.
Okay, super. Da sind jetzt viele Sachen drin, auf die ich dich noch zurückfragen möchte. Aber zunächst glaube ich, okay, jetzt hast du nochmal Fridays genannt und die Fridays for Future. Hatte man da nicht eher so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so eine Generationenprotest? Denn den gibt es ja schon immer. Ne? Also schon immer hat ja die junge Generation gegen die Elterngeneration irgendwie aufbegehrt. Ob das jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg die Studentenrevolten waren, die auch die Entnazifizierung gefordert haben. Oder ob es die Hippies waren, die gegen verkrustete Strukturen. Also ich glaube, ich habe das zumindest so wahrgenommen. Würdest du auch sagen, die Fridays waren vielleicht vom Beginn eher so ein Generationenprotest? Oder glaubst du, das war auch eher inhaltlich getrieben? Kann man vielleicht auch nicht trennen, ne?
Ja, ich fand das immer so schwierig, weil also ich gehöre technisch zu dieser Generation dazu, wenn man die Generation Z und sozusagen die jungen Millennials nimmt. Und ich habe das gar nicht so empfunden, weil ich von Anfang an dachte, nee, das ist ein Bild, das man vielleicht gerne in so einer bestimmten auch natürlich Berliner und der politischen Blase so prägen möchte. Das sind die jungen Leute, die haben alle Angst vor Klimakrise etc. Fridays for Future hat das Thema halt nur in die Mitte gebracht. Es war keine Generationenbewegung, sondern es hat ein Anliegen, das Teile dieser Generation sehr beschäftigt, in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Aber natürlich auch nur in dieser Vehemenz, weil das Thema eine akute Krise auch zu dem Zeitpunkt schon war. Also sozusagen, wir können ja von 2014 hat es irgendwie noch keine Sau interessiert, aber ab so 2017 war irgendwie klar, okay, wenn wir jetzt bestimmte Notbremse nicht ziehen, dann wird es richtig krass krachen. Und ich glaube, dementsprechend war das vielleicht auch, ich glaube, auch für manche Journalisten so ein dankbarer Moment, wo man sagt, okay, die junge Generation, die haut den Boomern jetzt komplett rein und alles, was wir falsch gemacht haben, wir können sagen, hier, schaut auf die und dann ist unsere Schuld beglichen. Das ist genauso, wenn bestimmte Journalisten die ganze Zeit so sagen, die, keine Ahnung, die 50 Jahre alt sind, ja, ich habe jetzt ganz viel gelernt, ich gebe denen ganz viel Bühne und so, wo ich so denke, ja, okay, das ist auch keine Art von Selbstreflexion, aber gut, wenn man es auf die junge Generation schieben kann. Deswegen würde ich sagen, Fridays for Future ist keine, also ist eine Teilgenerationenbewegung und ich finde auch, wenn man das nicht so sieht, ist es auch ein bisschen Verhöhnung aller, die sich von den 60ern bis heute an Atomkraftwerke gekettet haben oder die Union für irgendwelche Dinge kritisiert hat. Also ja, du siehst, ich bin da ein bisschen nüchtern, es tut mir leid.
Nee, finde ich gut. Nee, finde ich eine gute Klarstellung und ehrlich gesagt, ich habe es auch noch nicht so betrachtet vorher, deswegen habe ich dich auch gefragt und finde ich es nachvollziehbar. Also ja, super. Okay, dann lass uns doch mal gleich weitermachen. Corona-Leugner, Corona-Krise. Ein Kapitel in deinem Buch, das ich jetzt leider noch nicht lesen konnte, aber so ein bisschen im Anriss gesehen habe, da ging es ja um Querdenken. Würdest du es so beschreiben, dass in der Corona-Krise mit der möglicherweise einer Spaltung der Meinungen auch der Beginn dieser Stapelkrisen war?
Nee, es ist ja meistens so, dass Krisen wie die Pandemie eigentlich offenlegen, welche Stellen des Systems kaputt sind. Ich meine, das wurde auch schon tausendmal gesagt. Und Querdenken in dem Sinne hat, glaube ich, diese... Ich würde mal sagen, diese Undankbarkeit dafür, wie gut diese Demokratie funktioniert, offengelegt. Also, dass man damit ja gar nicht gerechnet hat oder so überfordert war. Oder man dachte, man könnte sich auf dieses mehrheitliche, okay, wir haben Angst vor dem Virus, wir vertrauen der Politik, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Weil es ist ja nicht immer so, dass eine Protestbewegung eine Mehrheit braucht, um so zu stören, dass es halt stört. Und Querdenken war halt ein mega gutes Beispiel dafür, weil... Klimaproteste, um ehrlich zu sein, es gibt halt trotzdem die Ampelkoalition mit zu wenig Klimazielen. Aber Querdenken hat das ganze Ding komplett in Bewegung gebracht. Viele Dinge in Frage gestellt. Man wusste nicht, okay, sind diese Teile der Bewegung so radikal, dass wir mit irgendwelchen extremistischen Dingen rechnen müssen? Müssen Politiker sich bedroht fühlen? Es gab Morddrohungen etc. Klar. Das heißt, Querdenken hat eigentlich all die Dinge, die man so ein bisschen ignoriert hat, in diesem vermutlichen Konsens, den man die ganze Zeit hat, in so bestimmten Dingen, einfach offengelegt. Es war... Also es hätte auch eine andere Krise sein können, aber es war diese Krise.
Glaubst du, das ist auch eine Protestform, Querdenker zu sein? Also ist das nur Dummheit, meinst du, oder ist es auch eine Protestform?
Naja, also ich habe das in einem Kapitel als Querdenkende per se zusammengefasst, weil das ja oft, also nehmen wir mal Extremisten da raus und ich finde, das muss man rausnehmen. Also Menschen, die demokratiefeindliche, antisemitische Sichtweisen haben, auch bestimmte Wagenknecht-Anhänger etc., das wurde ja auch schon oft durchdekliniert in zahlreichen Gesprächen dieser Welt. Menschen, die einfach eine gewisse politische Unsicherheit in sich tragen und vielleicht auch in bestimmten Dingen nicht so gut informiert sind und dann merken, dass sie selber betrifft. Das kann jeden irgendwann mal betreffen. Und holt diese Leute halt dann auch einfach total gut ab, wenn jemand sagt, okay, hier habe ich 5 Gründe für dich, warum du nicht gehört bist und du irrelevant bist. Und das hat man einfach nicht früh genug aufgefangen. Das heißt, Querdenkende in dem Sinne sind Protestierende, weil sie sagen, ich komme an bestimmten Stellen nicht mehr mit, ich fühle mich nicht gehört. Und diese Nischendebatten, die wir erleben, ne? Ob jetzt der LKW-Fahrer, der dann bei der Bild sagt, wie schlimm er die Klimakleber findet und anfängt, die Leute von der Straße zu zerren, das ist auch eine Person, die man irgendwo politisch nicht abgeholt hat. Also jegliche etablierte Partei. Das ist dann auch nicht mehr eine Frage von FDP, Union versus alle Parteien links der Mitte, sondern das geht halt, das sind dann Menschen, die potenziell sowohl für die AfD als auch für diese Querdenkenbewegung in ihren extremistischen Zügen sehr empfänglich waren. Deswegen, ja, Querdenkende im nicht linken Sinne, also Menschen, die eine demokratische Meinung oder Auffassung haben, die halt nicht links ist, aber auch nicht extremistisch, das ist eine politische Gruppe, die vielleicht auch einfach aus dem Fokus geraten ist und dann so selbst ein bisschen aufgebrüht ist. Und jetzt ist man dann überrascht, dass es dann doch relevant ist, um bestimmte Probleme zu lösen.
Ja, also ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich würde es mal einfach mal erstmal so auslegen und dann mal dich fragen, was du dazu denkst, dass es ein bisschen damit zu tun hat, dass wir so eine Fragmentierung auch erleben, dass die großen Volksparteien einfach auch an den Rändern nicht mehr abholen. Und wir haben ja nicht umsonst in unserer Demokratie auch sowas wie eine 5%-Hürde, um sozusagen kleine Splitterparteien auszublenden, um sozusagen so ein bisschen so einen Sog in die Mitte zu erzeugen und sozusagen so eine konsensuale Demokratie zu erzeugen. Und um die Gefahren von direkter Demokratie weiß man ja. Also man sieht ja auch nicht um die Gefahren, man weiß ja auch, dass es dann teilweise wahnsinnig schnell volkstümlich und populistisch wird. Ich meine, wann hat man in der Schweiz das Wahlrecht für die Frauen irgendwie eingeführt, weil die Männer so lange dagegen gestimmt haben? Also, ne, also man weiß ja, direkte Demokratie ist auch manchmal so ein bisschen rückständig, auch wenn man natürlich gleichzeitig das, dem sozusagen das Herrschen der Eliten oder sagen wir das hat natürlich genau auch andere Nachteile. Also kurzum, was ich sagen will, ist das vielleicht eigentlich sozusagen der böse oder der harte, kalte Wind der Basisdemokratie, den wir spüren, dass wir auf einmal diese ganzen irren Splittermeinungen, Verrückten an den Rändern der Demokratie auch so laut hören oder dass die auf einmal so eine Verstärkung erleben durch soziale Medien, durch so Sammelbewegungen an den Protesten. Denn wir haben ja zum Beispiel, was diese These zum Beispiel ein bisschen stützt, ist ja diese Hufeisentheorie, ne? Dass man innerhalb der Querdenken Linke und Rechte sich berühren, also Links- und Rechtsextreme, also da gehen auf einmal Leute, die eigentlich politisch verfeindet sein müssen, miteinander auf den gleichen Protestzug.
Ich muss die Hufeisentheorie kurz entstärken, weil ich glaube, es ist per se gefährlich, Extremisten links und rechts auf die gleiche Stufe zu stellen, weil also das bringt einem auch am Ende des Tages nichts. Das ist natürlich die Frage, ist ein Linksextremist, der sich aus kommunistischen Gründen oder whatever das Wohl aller als Argument nimmt und extremistische Taten begibt, auf der gleichen Stufe wie jemand, der Mein Kampf von Hitler liest, glaubt, dass Björn Höcke Bundeskanzler werden sollte und antisemitisch, rassistisch und in die Rassentheorie glaubt. Das sind, natürlich ist das ein Whataboutism, aber deswegen würde ich niemals über die Hufeisentheorie sprechen, weil das ein absolutes Ablenkungsthema ist. Also nicht, dass du das jetzt gerade machen wolltest, sondern ich glaube, das ist ein Ding, das oft in den Debatten so präsent ist, auch in jeder Talkshow, und man immer so denkt, ihr macht es mal, aber es geht ja nicht darum. Also sowohl die RAF war schlimm, als auch Linksextremisten, die drohen, Politiker umzubringen, sind schlimm, als auch Rechtsextremisten, die den Verfassungsschutz unterwandern. Also das sind einfach die Probleme, da muss ich mir gerade keine Theorie für nehmen.
Du hast recht, du hast auch recht, mit so einem Theoriekonstrukt macht man doch immer schnell so alles gleich und macht irgendwie so Haken dran und so verstanden. Lassen wir das mal raus, aber...
Ja, aber das ist auch ein guter Punkt, der meine Antwort, der direkt an meine Antwort anknüpft, weil ich glaube, dass wir ein Problem haben und das ist, dass die etablierten Parteien, auch wenn das jetzt eine sehr steile These ist, demokratisch gesehen sind jetzt, sagen wir mal, FDP, Union, Grüne und SPD sich sehr, sehr ähnlich. Wenn man in andere europäische Länder schaut, das ist, also ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst und ich glaube, dieser explizite Kampf um bestimmte Wählernischen in Zeiten von sozialen Netzwerken ist einfach irgendwie so scheuklappmäßig geworden, dass man so Debatten führt. Also während des Krieges ist niemand, also seit Beginn des Angriffskrieges, wenn man da fernab von Berlin mit Menschen redet, hat man relativ schnell gemerkt, okay, die Leute haben eine andere Meinung, egal ob man das selber gut findet oder nicht. Als auch so prinzipiell dieser gefühlte Konsens, es gibt dieses Links versus Rechts und im Bundestag würden sich so zwei riesige Gräben aufmachen, das stimmt halt nicht, weil wir haben vier Parteien, die würden alle miteinander koalieren, die haben ein Viertel des Wahlprogramms mindestens gleich, also ich finde, das gibt es halt nicht und in diesem ganzen Zusammenmischen merkt man gar nicht, dass die anderen das Gefühl haben, es wird zusammengemischt. Also die Union wird links genannt. Die Grünen werden rechtskonservativ genannt, weil sie eine Innenministerin unterstützen, die rassistische Sachen sagt in der Wertung. Also sozusagen, das ist so irre gerade, was ich alles aufzähle. Und das ist das Problem. Es ist dieses schnelle Erklären wollen, es ist das schnelle einen Grund für irgendwelche Dinge finden und letztlich sozusagen die Debatte zu verlieren. Und dazu, da kommt mein wichtigster Punkt. Demokratie bedeutet auch, dass Grüne oder Linke oder auch Klimaprotestierende verstehen müssen, dass es die andere Seite gibt und dass sie berechtigt ist. Oder auch, dass in der Mitte und dass Teil jeder Debatte sein darf. Und in diesen Nischendebatten von sind Klimakleber Extremisten, die eingesperrt werden müssen, bis hin zu jeder, der Querdenken attraktiv fand, ist ein Fascho. Das ist einfach die falsche Debatte. Deswegen war mir das auch, glaube ich, so wichtig, Querdenkende als Thema damit reinzunehmen, weil letztendlich schadet es am Ende des Tages marginalisierten Gruppen. Ne? Es schadet auch der marginalisierten Gruppe der Klimakleber, die auf der Straße weggezerrt werden, dessen Meinung weggespült wird, eine Regierung, die linksextrem genannt wird, wenn sie mehr Klimapolitik machen möchte. Also es zieht sich halt durch alle Ebenen und macht wieder am Ende des Tages diese große Systemfrage auf und wo ist das System kaputt. Und deswegen würde ich auch immer dafür plädieren, ist es eigentlich alles ein bisschen heiler, als man glaubt? Es ist halt Demokratie und bestimmte Dinge sind nicht mehrheitsfähig. Auch nicht das, was Querdenkende wollen. Aber die sind trotzdem ein Teil davon.
Das finde ich eine super interessante Antwort. Wie würdest du aufgrund dieses Gedanken die AfD erklären oder beschreiben?
Was heißt erklären? Also, dass es faschistisches Gedankengut gibt und antidemokratische Kräfte, das wird sich nicht ändern, selbst wenn man eine Hintergrundgeschichte hat wie dieses Land. Die Frage ist, wie viel muss man über die AfD reden, um sie zu stärken oder nicht zu stärken? Da kommen wir von dieser Parteiverbotsdebatte bis was auch immer hin. Populismus wird mehrheitsfähig, wenn Krisen sich addieren. Die AfD, man kann es Jahr für Jahr. Also von den geflüchteten Menschen, die zu uns gekommen sind, vielleicht auch schon bei der Finanzkrise, EU, Schäuble, Syrienkrieg. Bis jetzt kann man es einfach beobachten, wie sich dann, wenn demokratische Politiker sich auch selber in so Nischenkämpfen verfangen, einfach nicht sehen, dass es oft einfach andere Seiten stärkt. Das heißt, die AfD ist einerseits der Beweis dafür, dass, also es wird immer vielleicht 10%, 5%, ich weiß es nicht, Menschen geben, die rassistisch, antisemitisch sind, demokratiefeindlich und die immer wieder solchen Leuten zuhören werden. Das im Zaum zu halten, indem man Strukturen hat von Polizei bis Verfassungsschutz, die sauber sind, die all das eindämmen können, ein Auge darauf haben, auch auf der linksextremistischen Seite, um das Hufeisending nochmal irgendwie wieder einzubauen, ist halt wichtig. Aber die AfD ist sozusagen der Spiegel der Krisen als auch der Realitätscheck der Gesinnung, die es gibt.
Ja, ich gebe dir recht. Ich glaube auch, es gibt immer diese 5-10% Bodensatz in Deutschland. Wir hatten davor die NPD, die Republikaner. Es gab immer Splitterparteien, die aber ja nie die 5%-Hürde geknackt haben. Jetzt haben wir ja ein ganz anderes Phänomen und ich habe so ein bisschen so ein Gefühl, und da will ich dich auch als Zeitungsjournalistin oder generell als Journalistin fragen, du bist ja nicht nur in der Zeitung unterwegs, aber in der Zeit natürlich viel gelesen. Glaubst du, wir schaffen das vielleicht auch nicht mehr als Medien und auch als Politiker, die Politik den Leuten zu erklären? Was mich so wundert, die Bundesregierung schaltet ja riesengroße Plakate für alles. Ne? Die müssen ja alles wie so für Doofe irgendwie ihre Politik erläutern. Ne? Ob es jetzt ums Energiesparen ging, ne? Jetzt in der Energiekrise, ob es um, weiß ich, Corona-Punkte, da werden Marketingagenturen, die kaufen dann so ein Plakat. Und ich denke mir so, what, da sind meine Steuergelder, werden hier an der bei Stör plakatiert. Why? Ja? Ja. Früher hat es ja auch irgendwie über die Zeitung oder über die Medien geklappt. Was ist los? Ne? Also auch so, dass man so oft diese Missverständnisse hat, dass Leute, sagen wir mal, auch unbequeme politische Entscheidungen, da immer ist nur sofort, nee, das will ich nicht, das geht mir hier ins Leder und ich muss was ändern. Nein, dann bin ich erstmal dagegen, dass man auch unbequeme politische Entscheidungen gar nicht mehr trägt, weil man das große Ganze nicht mehr erläutert bekommt. Oder wie siehst du das? Also wie für diesen Themenkomplex?
Ich finde, dass Journalisten genauso wie vor 10 Jahren Dinge erklären und Journalismus eigentlich funktioniert, aber Deutungshoheit hier eine ganz große Rolle spielt. Erstens die Deutungshoheit der Akteure, die außen die Schwerpunkte setzen. Das heißt, sowohl Medienmarken, die vehement eine politische Linie verfolgen, die gibt es, als auch welche Personen gewinnen an Zulauf auf sozialen Medien oder haben irgendwie, welche Dinge gehen viral, welche Talkshow-Gäste werden, keine Ahnung, von öffentlich-rechtlichen als auch bei privaten Sendern am meisten geguckt. Also es hat ja auch was mit Quote, der funktioniert gut. Das heißt, die Leute, die dann da stehen und ihre Thesen verbreiten können, das ist ja eine Deutungshoheit. Und was greift man als Zeitung natürlich auch oft auf? Das Zeitgeschehen, das anscheinend die meisten Leute interessiert. Man kann natürlich jetzt auch hier wieder die letzte Generation als Beispiel nehmen. Musste man ein halbes Jahr darüber diskutieren, wie gut, schlecht, whatever die sind. Und anstatt wieder über die Klimakrise zu reden, darüber sprechen, ob sie nun verhaftet werden sollen oder nicht. Ich muss auch sagen, solche Dinge passieren auch mir, weil das natürlich, wenn man die ganze Zeit in dieser Blase drin ist, das einen so tangiert, dass man natürlich auch eine Meinung dazu hat. Und dann verdichtet sich auch so das eigene Weltbild relativ schnell.
Du willst sie auch einsperren, ja?
Nee, mein erster Impuls war, oh fuck, das wird nicht helfen. Also im Sinne von, okay, wir wissen ganz genau, es gibt eine leicht polarisierte Kante zwischen, was wir unter grün, links, richtig, falsch verstehen, Moralisierung und diesem anderen Haufen, den wir nicht definieren können. Auch in Zeiten, in der wir irgendwie die Union dauernd als faschistisch bezeichnen, wo ich auch so denke, oder Hashtag nie wieder Union. Ganz schwierige Dinge, weil es auch dazu führt, dass wieder rechts etwas bringt. Und mein erster Impuls war so, okay, also Leute gewinnen für die eigene Bewegung, indem man eigentlich alle Leute gegen sich aufbringt, die eine bestimmte Deutungshoheit stärken bei bestimmten Medienmarken oder weil sie Videos posten und sagen, mein Kind liegt todkrank im Auto und es wird sterben, weil da ein Klimakleber ist. Ist die Frage, ist es das richtige Mittel? Der Protest an sich natürlich nicht verwerflich, aber die Frage, ist es das richtige Mittel? Und das war mein, das war direkt mein erster Impuls. Ich habe dazu dann auch kommentiert, mich mit Leuten gestritten, in Podcasts darüber geredet. Aber das Ding ist, es ist ja dann nicht irgendwann vorbei. Man kann Dinge ja so lange aus, also wirklich durchkauen, bis man ja, also als Journalist hat man ja auch total oft, habe ich auch, ich habe auch jetzt, ich möchte eigentlich das Wort letzte Generation auch nie wieder hören. Weil ich so denke, ich habe so viel selber darüber nachgedacht, geredet, gelesen, ne, auch Dinge falsch gesagt, Dinge richtig gesagt, meiner Meinung nach. Das heißt, es ist eine Reflexionsarbeit für jeden einzelnen Journalisten, aber letztendlich auch immer der Kampf, das große Ganze ist, okay, wer hat die Deutungshoheit? Und das kann, kann man im Einzelnen ja meistens nie tangieren. Das kann auch nie eine einzelne Zeitung dann an einem Tag ändern. Die Erklärstücke mit Hintergründen, wann, wie Olaf Scholz was wo entschieden hat, mit wem er telefoniert hat, in welchem Raum er saß, welche Miene er gezogen hat, die sind alle da. Ja. Die Erklärstücke, ob die letzte Generation extremistisch ist oder nicht, im tiefen Inneren, die sind da. Die Frage ist natürlich auch nur, wie weit kommen diese, also eine Gesellschaft, die natürlich auch schnell Meinung bilden kann, denn immer mehr Leute sind politisiert, das ist auch was, immer mehr Leute sind politisiert als früher, diese schnelle Meinungsding haben und auch das Gefühl haben, man muss einer bestimmten politischen Kategorie angehören, was ich zum Beispiel total ablehne. Die Leute wollen auch immer irgendwie wissen, was man wählt, wie man sich labelt. Bist du jetzt eine Liberale? Bist du eine Linke? Nee, ich muss irgendwie die Grünen, die Union, die SPD und irgendwie die Linken gleich kritisieren können, weil das meine Aufgabe ist. Ja, das ist so der Strudel, in dem ich mich auch befinde. Und dann merke ich wieder, okay, das Thema ist wieder so akut. Deswegen habe ich auch, nachdem wir seit 500 Jahren über Protest reden, gedacht, ich schreibe über Protest. Und ursprünglich dann auch über diese Klimapessimisten, die nämlich auch eine Gruppe sind, die man oft zu diesen Querdenkenden schiebt. Das sind Leute, sorry, wenn ich diesen kurzen Einschub mache, aber ich finde die irgendwie immer total wichtig.
Gut,
aber ich da manchmal selbst zugehöre zu den Leuten, die so ein bisschen dieses, okay, die Welt geht unter. Klimapessimisten. Bestimmte Dinge wäre, also außer... Ja, außer, keine Ahnung, man würde jetzt in den zwei größten Industrieländern alle Kohlekraftwerke und Industrie ausschalten, dann vielleicht noch. Aber dieses, es ist natürlich so ein selbstergötzender Whataboutism, das so auf dieses große Ganze zu schieben. Aber es ist ja letztendlich das. Ist die Frage, ob mein Plastik- oder Papierstrohhalm der drehende Punkt ist. Klar, es geht hier um Mentalität. Aber wie weit kann man das ausreizen? Und da erwische ich mich dann selber und dachte, okay, diese Gruppe, die es erstens überhaupt nicht interessiert, die es auch nicht leugnet, aber es ist denen egal. Die bestellen bei Shein, die bestellen bei H&M. Ich trage auch H&M-Klamotten. Ich achte auch eher darauf, was nächste Woche passiert, als 2034. Und ich rechne auch übrigens nicht damit, dass ich eine Rente bekomme. Das ist eine Abgebrühtheit, die ich wahrscheinlich verliere in der Sekunde, wo, keine Ahnung, die Stadt Köln geflutet wird und mein Haus da steht. Oder was auch immer. Aber also im Ist-Moment gibt es ja schon Leute, die das so fühlen, fürchte ich.
Ja, ich denke auch. Oder es ist eine Generationenfrage wieder. Ich weiß, die magst du nicht, die Generation, aber vielleicht sterben die auch aus, wa? Ich erinnere mich noch, also, dass bei der letzten Bundestagswahl, da wurde ja viel gerechnet und viel Demographics gemacht und so. Und da hieß es ja immer, ja, durch die Boomer, und die, weil die Boomer noch so stark sind, könnte es noch sein, dass es noch mal so einmal so eine konservative Regierung gibt. Aber dann eigentlich kommen die junge Generation sozusagen, wird zum Wahlvolk und dann hat man eigentlich keine Chance mehr. Aber ich weiß nicht, momentan sehen die Sonntagsumfrage ja ganz anders aus. Ne? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geguckt hast, aber immer, wenn ich geguckt habe, sah es so aus, stabile Mehrheit für die Union.
Ja, das ist auch, glaube ich, also für mich der Denkfehler darin ist, junge Leute haben letztes Mal am meisten die FDP gewählt.
Ja, auch
ich kann es auch genug sagen.
Gab es so wenig junge Partei Leute,
davor? Da sind die nicht... Nee, junge Leute sind politisch halt auch trotzdem einfach ambivalent. Es gibt nicht diese eine grüne, linke Jugend, die alles anders machen möchte und die irgendwie diese eine monothematische Ansicht hat. Es gibt Leute, die haben politisch gar kein Interesse oder die haben auch populistische Züge. So. Die sind ja einfach trotzdem da. Also die sind auch irgendwie die Eltern ihrer Kinder. Die Kinder ihrer Eltern, so rum, sorry.
Guter
Versprecher.
Ich habe auch so verstanden.
Das heißt, die Union ist gerade stärkste Kraft. Das hat immer damit zu tun, was gerade irgendwie politisch die Deutungshoheit hat. Und wenn man in der Opposition sitzt in einer Zeit, wenn Angriffskrieg herrscht, Inflation und so, dann, also wenn die SPD jetzt in der Opposition sitzt, würde ich auch sagen, die SPD würde wahrscheinlich in vielen Themen führen, weil man dann halt einfach die richtige Kritik treffen kann. Ne? Aber wie gesagt, bei der Generationenfrage, ja, Es wählen mehr Boomer die Union als junge Leute. Mhm. Aber es wählen auch junge Leute die Union.
Ja, ja. Ja, klar. New Conservatism.
Genau.
Du hast gerade was Interessantes. Ja, genau. Du hast auch was Interessantes vorhin gesagt, da will ich nochmal ganz kurz zurückankern. Da hast du gesagt, okay, das ist dein Job, natürlich auch als Journalistin kritisch auch alle zu kritisieren, also alle Parteien, und du willst dich auch nicht da verorten lassen und du willst keine Schublade und du willst auch nicht festgelegt sein auf eine Partei. Denn das ist ja auch nur irgendein Konstrukt, was nur in diesem Land speziell zu dieser Zeit gerade herrscht. Und die Ausprägung dieser Konstrukte ist ja auch nochmal sehr unterschiedlich, je nach Zeitgeist. Du, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir hören den Wagen. Nein, aber wenn man jetzt sagen würde, das ist dein Job, alle zu kritisieren, könnte man ja sagen, du bist sowas wie ein neutraler Kritiker. Könntest du dir vorstellen, crossover-mäßig, also quasi wie eine Crossover-Koalition, das beste Parteiprogramm aller Zeiten für über alle Parteien hinweg zu schreiben?
So. Nee, deswegen muss ich kurz erklären, was ich eben meinte, dass ich alle kritisieren kann. also ich bin natürlich auch eine Person, die teilnimmt an Demokratie, die wählen geht, die eine eigene Meinung hat und die auf eine gewisse Art auch vereinnahmt ist aufgrund ihrer Geschichte, wie ich groß geworden bin, was habe ich für Eltern. Also ich kann ja gar nicht unpolitisch sein und ich habe natürlich Meinungen. Aber jetzt im journalistischen Kontext muss ich ja Robert Habeck genauso begegnen wie Friedrich Merz. Und das einordnen können, egal was die richtig und was die falsch gemacht haben. Und das, ich glaube, ich wollte eher den Punkt machen. Ich bin nicht in die Politik gegangen, weil ich niemals dieses eine große Wahlprogramm schreiben könnte, das die komplette Demokratie eint und uns alle rettet und alle Interessen zusammenbringt.
Okay.
Weil ich aber auch sagen muss, ich finde Politiker sein auch einfach eine verdammt schwere Aufgabe, weil Demokratie ja bedeutet, dass du immer was einsteckst. Für jede Seite. Für die Deutungshoheit hat, zum Beispiel wie gerade die FDP in der Regierung, Stichwort Kindergrundsicherung, heißt es auch oft Königsmacher und König zugleich sein. Aber trotzdem, dafür werden sie abgestraft, weil die Leute sie als links labeln, das eigene Klientel, und die Zahlen immer weniger, werden sie aus Landtagen rausfliegen. Also es gibt immer irgendwo Plus, Minus für alle Seiten.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Okay, gut. Also ich habe das vielleicht jetzt ein bisschen zu groß gefasst, die Aufgabe, aber ich will dich da noch nicht rauslassen. Also für den Fall, also du müsstest nicht das Superparteiprogramm für alle Parteien und für die Rettung der Zukunft und der Erde schreiben. Das verstehe ich, dass du den Schuh nicht annehmen wolltest. Der war vielleicht auch ein bisschen zu groß. Aber sagen wir mal so, jetzt doch nochmal zurück, als jemand, der sich damit berufsmäßig damit beschäftigt, sich reinzuschrauben, hinter die Kulissen, wie du sagst, neutral zu sein, auch denen, die einem vielleicht vermeintlich sympathisch oder politisch näher sind, zu kritisieren. Ist man da nicht eigentlich doch auch befähigt, sagen wir mal, aus der Kritik was Positives zu machen, aus dem sozusagen, also vielleicht ja nur an einem Parteiprogramm mitzuschreiben für eine Partei deiner Wahl, die wir jetzt hier nicht benennen müssen und keine Schublade sagen. Aber würde dich jetzt interessieren? Wir haben hier in diesem Podcast am Anfang immer das Spiel gespielt, Bundeskanzler für einen Tag, ja? Oder Gastbundeskanzler. Du wärst ja Bundeskanzlerin. Aber hättest du kein Interesse daran oder könntest du dir das nicht vorstellen?
Ich bin wirklich zu pessimistisch im Inneren meines Herzens, um.
Das klingt gar nicht.
Ich habe das Gefühl, ich habe nicht diesen Idealismus, dass ich das Gefühl habe, ich könnte das machen. Ich wäre super gerne auf Bundeskanzler für einen Tag, keine Frage. Mein Gott, was würde ich dann für Krisen lösen wollen, weil ich dann ein zu großes Ego hätte für 5 Minuten.
Wie so ein Insta-Takeover für einen Tag.
Genau. Ich bin jetzt Olaf Scholz.
Ja.
Zur These vom Anfang, dieses, ich finde, dass unsere demokratischen Parteien sich ja im Grundsatz von, was sind demokratische Werte und so einig sind, dass ich deswegen auch so schwierig finde, dass ich habe immer das Gefühl, warum gibt es eigentlich diese ganzen Debatten? Wir leben jetzt nicht Es ist nicht Frankreich. Es ist nicht Italien. Es ist nicht so ein. Es ist eigentlich, müsste man als Person, die auch, darüber spreche ich selten, aber als Person mit Migrationsgeschichte und wenn man auch weiß, wie andere Demokratien funktionieren, was das für das Leben von Leuten bedeutet, denke ich manchmal so. So, get your shit together. 5 Sekunden. Betrachte es nüchtern. Wähl für deine Meinung. Beteilige dich an Debatten. Aber dieses völlige Untergangsszenario zu skizzieren oder dann in einer gewissen Art in so eine eigene moralische Überlegenheit zu verfallen, die völlig irrelevant ist, weil es am Ende des Tages definitiv nicht die Mehrheit ist. Also ist dieses richtig und falsch, das gibt es ja nicht. Es könnte ja auch sein, jetzt fragst du vielleicht die Falsche, vielleicht will ich die Klimakrise gar nicht lösen, weil ich das Gefühl habe, die Menschen haben sich so selbst demontiert, dass sie ihren Untergang verdient haben. Um das mal ganz böse zu skizzieren. Nein, natürlich nicht.
Ja.
Aber weißt du, was ich meine? Das könnte ja auch mein Ideal sein. Und dann hast du mich besser nicht gefragt, ob ich bei den Grünen das Parteiprogramm umschreibe.
Gut, also ich fand dich jetzt überhaupt nicht pessimistisch. Und ich meine direkt jetzt irgendwie, du drückst dich von der Verantwortung, das merke ich schon. Aber
siehst du, ich bin nicht Politik geeignet. Doch, ich bin eigentlich total Politik geeignet, weil ich mich von der Verantwortung drücke.
Doch, weil du hast eigentlich nämlich, eigentlich, das maskierst du nur so ein bisschen, aber eigentlich hast du es schon zweimal jetzt gesagt, nämlich am Anfang und jetzt, dass du eigentlich findest, get your shit together, wir haben ja eigentlich doch eine ganz gute, relativ stabile Demokratie und eine relativ große Basisübereinkunft in der Mitte. Im Gegenteil, du findest ja sogar fast noch zu wenig Profil der einzelnen Parteien. Insofern bist du ja gar nicht so pessimistisch. Aber nun gut, du magst
das
jedenfalls. Politik ist für dich. Ja, das sag ich. Aber, deine Meinung in allen Ehren. Aber, du willst jetzt nicht in die Politik gehen. Vielleicht, wer weiß. Sieht das ja in 10 Jahren
aus. Nee, das habe ich. Ich kann niemals nie sagen, weil wenn ich das dann in 15 Jahren mache, dann wird mich irgendwann drauf festnageln. Gibt so ein SZ-Porträt über mich, dass ich sowieso immer lüge, weil ich mich nie auf irgendwas festlegen kann.
Bild-Zeitung.
Bild-Zeitung, ja, whatever. All diese Dinge. Ich finde einfach, also. Ich habe das Gefühl, meine Position ist einfach woanders. Also ich beobachte gerne, ich analysiere gerne. Und das ist ja auch ein absolutes Privileg und eine Deutungshoheit, journalistisch zu arbeiten, weil ich ja auch Themen setze am Ende des Tages.
Na klar.
Ist auch die Frage, ob mein Kommentar zur letzten Generation dann zum richtigen Zeitpunkt kommt oder ob ich vielleicht 3 Kommentare mehr zu Hubert Aiwanger eigentlich gerade schreiben sollte oder nicht. Also alles eine Frage der Deutungshoheit und der Plattform. Und vielleicht ist die mir auch einfach schon genug. Vielleicht möchte ich das nicht. Ja. Im Bundestag tun verstehe. Und dann gefragt werden, warum ich 10.000 Euro brutto verdiene fürs Nichtstun.
Ja, stimmt. Ich habe ja gelesen, irgendwie, bei den Journalistinnen bist du ja so bei den 30 unter 30 irgendwie in dieser Top-List. Das klingt so ein bisschen wie nach Forbes, ne? So die 30.
Ja, das ist einmal im Jahr, macht das Medienmagazin das und es war 2020. Und
cool.
Ja, also. Forbes ist sehr hochgegriffen. Also es gibt sehr viele tolle Kolleginnen, die dabei sind, auf jeden Fall.
Ich wollte nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt noch Hoffnung, sie kann ihre Meinung auch noch ändern. Ihr habt ja gehört, sie will sich noch nicht festlegen. Es ist ein bisschen Pflicht wie mit den Kindern, weißt du? Man sagt vielleicht unter 30 auch noch, also Kinder kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. 5 Jahre später ist das vielleicht im Rahmen des Denkbaren. Aber so jetzt genug, jetzt höre ich auf, dich da in die Politik zu pressen.
Nee, ist okay.
Ist okay,
das ist ja auch eine Ehre am Ende des Tages, wenn man das einem zuschaut, nicht wahr?
Ja, weißt du, finde ich auch. Und hat man nicht auch ein bisschen so das Gefühl, du hast Aiwanger gesagt als Stichwort, man könnte auch so ein bisschen ein paar mehr intelligente Leute in der Politik gebrauchen? Denn so richtig um den Nachwuchs mache ich mir so ein bisschen Gedanken, oder? Siehst du irgendwie einen guten Nachwuchs?
Ich sehe guten Nachwuchs, aber auch das ist ja immer so eine große Debatte. Es gibt ja auch sehr junge Politiker in allen Parteien, allen demokratischen Parteien, die Politik machen wollen und die aufgebaut werden. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext mir das letztens jemand gesagt hat. In irgendeinem Hintergrund. Das ist ja das Problem an Machtpolitik und Politik funktioniert ja durch Macht. Es ist ja so schwierig, nachhaltig gute Karrieren aufzubauen, weil das ja den Leuten immer selbst gefährlich wird. So, das ist ja auch immer die große Frage, wenn man das Gefühl hat, okay, diese Person hat die einen in der Partei jetzt versetzt oder den Posten nicht gegeben, weil die hätte ihm gefährlich werden können. Weil das ist ja so, wie es funktioniert. Weil wir ja sonst auch dauernd diesen dankbaren als auch undankbaren Jahresrhythmus an Wahlen, der auch immer dafür sorgt, dass man schon in der nächsten Wahl drin hängt, dass es immer um Personalpolitik geht, etc. Das ist auch für mich so ein Punkt, wo ich so denke, Gott sei Dank, I'm out.
Okay. Wollen wir noch mal kurz zu deinem Buch zurückkommen und zum Thema Protest. Ich habe in der letzten Folge mit Andreas Barthelmes gesprochen. Das ist ein Publizist Und Autor, der hat das Buch geschrieben, Die große Zerstörung. Da ging es um Disruptionsprozesse. Und er hat die These gehabt, dass er kritisiert sehr viel den Platform Capitalism und er hat eigentlich die These aufgestellt, dass die großen sozialen Medien aufgrund ihrer Deutungshoheit und der vielen Menschen, die sie erreichen, eigentlich mittlerweile wirkmächtiger sind als Regierungen und Parteien. Wie siehst denn du das?
Dem würde ich teils zustimmen. Es kommt immer auf den Bereich an, um ehrlich zu sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur über den politischen Betrieb in Deutschland sprechen, würde ich darauf zurückkommen, dass was im Dorf passiert und was der Bundestagsabgeordnete vor Ort sagt oder sich leistet oder welche Affäre er hat oder ob er ein uneheliches Kind hat, meistens noch mehr zu verursachen hat als ein Insta-Reel von Olaf Scholz auf seinem Bundeskanzler-Account. Aber so kapitalistisch gesehen würde ich dem Ganzen 1000% zustimmen. Ich glaube, je länger es die sozialen Medien gibt, desto eher bin ich mir auch sicher, dass Kapitalismus auf jeden Fall nicht überwindbar ist und die Form bleiben wird, mit der wir uns weiterhin beschäftigen. Und uns alle gegenseitig schlau sagen, ja, Postkapitalismus und ist alles schön scheiße, aber ändern werden wir es nicht.
Also das ist interessant, ne? Weil es gibt ja tatsächlich erste Gedanken dazu, die Taz-Autorin, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, die ja auch über die Überwindung des Kapitalismus schrieb gerade. Und
Ulrike Herrmann, meinst du?
Ja, genau. Und du hast das Gefühl, das ist das überlegene System oder hast du nur das Gefühl, das ist das dominante System?
Was heißt überlegen? Es ist, wenn wir jetzt auch von meiner persönlichen Meinung sprechen würden, was sich gut anfühlen würde, da würde ich dem vielleicht etwas widersprechen, aber in jeglicher Hinsicht dominant und überlegen. Weil im laufenden System, diesem System zu entkommen, ist einfach super schwierig. Also die Machtstrukturen sind einfach zu groß. Ich hab das Gefühl, ich würde persönlich meine Zeit sehr verschwenden, wenn ich weiterhin den Glauben hätte, der Kapitalismus wäre zu überwinden. Also es ist, glaube ich, eher ein Effizienzreflex meinerseits, zu denken, okay, wie gehst du halt weiterhin damit um? Musst du ja politisch Konzerne haben sowohl soziale Medien als jetzt auch letztendlich Klimakrise im industriellen Sinne. Es wird einfach schneller Konsum bleiben und es ist auch scheißegal, was in 10 Jahren passiert, dieser Konsens, auch wenn ein paar deutsche Unternehmen sich greenwashen und irgendwie ihre Sticker selber in Kreuzberg aufkleben, das wird es halt nicht reißen, befürchte ich.
Ja, stimmt. Glaubst du denn, Kapitalismus und Demokratie sind untrennbar miteinander verbunden oder umgekehrt? Die brauchen also sind nur miteinander denkbar jeweils? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass sich auch ein anderes politisches System, also wir sehen natürlich in China, dass ja auch Nicht-Kapitalismus mit Kapitalismus gut funktioniert und die ja gerade auch einige Marktprinzipien zum Beispiel über Dumping, über zwischenzeitiges Staatsdumping sozusagen außer Prozess setzen, um zum Beispiel Wettbewerb auszuschalten. Also die manipulieren das ja im Grunde wunderbar für ihre Zwecke. Aber könntest du dir vorstellen, glaubst du, die gehören zusammen? So wie, weiß nicht.
Ich würde sagen, ich empfinde es in westlichen Demokratien als unüberwindbar. Ich glaube, prinzipiell ist es natürlich in der Theorie immer denkbar, aber diesen Punkt Null gibt es ja nicht. Also deswegen ist es für mich, du merkst, ich bin überhaupt nicht, mag Utopien überhaupt nicht. Ich kann damit sehr schlecht umgehen.
Verstehe. Ja, aber wieso sagst du in den westlichen, siehst du in den östlichen irgendwo ein vorteilhafteres System oder hast du das Gefühl, es ist so, da könnte man... Also wir haben ja, in unserem Land haben wir ja zumindest einen sehr sozialen Kapitalismus entwickelt. Und ich glaube, die Gründungsväter, die das Grundgesetz ersonnen haben, haben ja auch mit der sozialen Marktwirtschaft ja auch versucht, so ein bisschen, es ist ein Kapitalismus, aber so ein bisschen Best of Both Worlds reinzubauen mit einem sehr starken sozialstaatlichen Anteil. Sicherlich auch, um sich den sozialen Frieden zu erkaufen. Ja? Nicht immer vielleicht nur unter hehren Gesichtspunkten. Aber ich weiß nicht, also... Siehst du irgendwo, weil du speziell westlich sagtest, irgendwo anders ein anderes Beispiel, was beachtenswert wäre, über das du in dem Zusammenhang sprechen wollen würdest?
Da bringst du mich thematisch natürlich in eine Ecke, in der ich sonst sehr wenig unterwegs bin, weil ich mich einfach sehr, sehr viel nur mit Deutschland beschäftige und dem europäischen Umland. Deswegen,
du musst gar nicht.
Ich habe das Gefühl, das hat natürlich auch viel mit Kolonialisierung und Neokolonialismus zu tun, aber der Status der Freiheit und des Werteverständnisses in westlichen Ländern, Demokratien, der sich so verfestigt hat, ist für mich auch ein Zeichen, dass es eigentlich nicht aus dem Kapitalismus rausgeht, weil man sich sozusagen theoretisch schon so in eine richtige Art Gesellschaft gebaut hat mit diesem System, dass ich es noch unüberwindbarer finde. und mir das stimmt. wahrscheinlich auch noch schlechter vorstellen kann, als in Ländern, gerade wenn wir irgendwie Arabischer Frühling etc., da sind ja so eine politische Art Neustart, würde ich finden, viel denkbarer. Aber auch genauso in der Hand von Ländern, die dann natürlich politisch die Deutungshoheit haben, weil man finanziell von ihnen abhängig ist, was sich dann strukturell, historisch natürlich durch tausend Dinge zieht. Also du weißt, was ich meine.
Ja, klar, klar. Ich finde persönlich eigentlich auch die skandinavischen Länder ganz interessant, die im Grunde noch mehr Wohlfahrtsstaatlichkeit mit noch höheren Abgaben und dadurch aber noch einer stärkeren Absicherung für die Menschen bauen. Das scheint, glaube ich, zu einer ganz relativ hohen Zufriedenheit zu führen. Aber vielleicht, weiß nicht, nimmt es auch so ein bisschen diesen Stachel raus, den der Mensch ja auch irgendwie durch den Kapitalismus und durch den Antrieb der Gier und des Mehrwerts irgendwie so zu haben scheint. Ich weiß nicht,
sorry.
Nee, ist nicht schlimm, bitte. Wir arbeiten ja speziell jetzt in Gebieten, wir beide jetzt, die jetzt ja nicht, also wir, ne, wenn dein Artikel mehr gelesen wird, kriegst du nicht mehr Geld. Das ist jetzt, im Grunde jetzt ohne die Erfolgsaussicht, mehr Geld zu verdienen, wenn du erfolgreicher bist. Also deswegen sind wir vielleicht auch nicht ganz. Deswegen sind wir vielleicht auch nicht ganz die Richtigen da, um sozusagen den Antrieb. Aber es scheint ja doch, der Antrieb der Gewinnmaximierung scheint ja doch eine große Triebfeder im Menschen zu sein. Und
oder, weiß nicht, ob das oder die kurzfristige Befriedigung. Also deswegen, also gerade die Langfristigkeit, also es ist ja in skandinavischen Ländern letztendlich auch die Langfristigkeit des Wohlstandes und des, also das ist ja politisch zum Beispiel hier auch gar kein Thema. Also es ist völlig irrelevant, was in den nächsten 30 Jahren passiert. Also auch dieses Gefühl zu haben, wenn man jetzt etwas investiert, diesen Gedanken von Vorsorge auch im politischen Sinne zu haben, das ist ja in, wenn man skandinavische Politik betrachtet, eine andere Art von Selbstverständlichkeit. Also wenn wir hier irgendwie darüber sprechen, dass FDP-Politiker sagen, Kindergrundsicherung ist Sozialklimbim, dann ist es ein großes Problem und auch letztendlich die Absage, dass Langfristigkeit irgendeine Option ist und eigentlich wieder eine Zusage für kurzes kapitalistisches Denken auch in politischen Formaten.
Die Frage ist ja auch, vielleicht ist ja auch sozusagen, wenn man so eine skandinavische Politik betrachtet, vielleicht ist ja die Angstfreiheit in dem Zusammenhang, also durch Sicherung, durch soziale Sicherung, vielleicht ist die Angstfreiheit ja sozusagen der Gegenspieler zu der Triebfeder durch Kapitalismus. Also weil ich könnte mir vorstellen, viele Leute sind gar nicht unbedingt nur daran interessiert, wahnsinnig viel Geld in schneller Zeit anzuhaben, sondern es ist auch vieles Unsicherheit und Angst getrieben in so einem Kapitalismus. Also klar, es treibt ja viele Leute an, auch Dinge zu machen, die sie nicht machen wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in so einem Land, in dem die Grundsicherung besser ist oder generell der soziale Frieden noch höher ist, man vielleicht auch nicht so angstgetrieben ist. Aber wer weiß. Also das ist jetzt auch ein bisschen, wir lesen jetzt ein bisschen im Kaffeesatz, aber muss ja auch mal
sein. Ich würde dir da total recht geben. Ich glaube, es hat auch was mit da kommen wir wieder zu Krisen, die sich stapeln und diesen Tackle an der Stelle. Eine Gesellschaft, die natürlich darauf nicht schaut, dass die Schere zwischen Arm und Reich mal breiter wird und man irgendwie den Wohlstand ja damit überhaupt nicht sichert. Da sind wir auch wieder bei dieser Langfristigkeit. Das sind dann auch Menschen, also wenn man eine Armutserfahrung hat, dann versteht man das noch viel besser. Dieses kurzfristige Denken und Überleben sichern und die kurzen Momente schaffen, wenn das mehr Teil der Gesellschaft sowieso in ihrem alltäglichen Leben haben, dann wird das politisch natürlich auch genauso wiedergespiegelt. Ist die Frage, kommt das Bürgergeld jetzt sofort und sind es jetzt 50 Euro oder ist ein langfristiges Programm, dass ich in 3 Jahren nicht mehr arm bin? Oder also von Wohnungsbau über etliche Themen, genauso wie, dass die Klimakrise dafür sorgt, dass bestimmte Dinge mal teurer werden und man letztlich auch nicht sichern kann, ob das eigene Leben immer so stabil sein wird, selbst wenn man arm ist. Also all diese Dinge, die denkt man ja dann nicht mit, wenn man an morgen denkt und daran denkt, irgendwie genug Essen auf dem Tisch zu haben. Vielleicht plädieren wir einfach allgemein jetzt für ein skandinavischeres Modell, aber auch meiner Meinung nach ein bisschen utopisch leider in diesem Kontext, auch wenn die SPD dem wahrscheinlich jetzt widersprechen würde.
Ja, stimmt. Aber da muss ich jetzt dich auch nochmal ganz kurz von der Seite abholen, nämlich du hast ja am Anfang gesagt, du glaubst nicht daran, dass deine Rente sicher ist und vielleicht hast du es auch kritisch betrachtet, dass Christian Lindner gesagt hat, wir müssen einen Teil der Rentenrücklagen jetzt auch anlegen an der Börse. Da haben wir wahrscheinlich alle erstmal gedacht, ja, ist ja klar, alles in die Wirtschaft. Aber gleichzeitig ist ja Skandinavien, der norwegische Staatsfonds, ja einer der allergrößten Fonds und der sichert ja sozusagen der Bevölkerung dort langfristig ihre Renten und der investiert ja auch. Also vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen in die Richtung und dann ist auch noch deine Rente sicher.
Aber ich weiß nicht. Wie gesagt, also ich werde niemandem. Nee, ich werde auch. Ich muss ehrlich sagen, das klingt jetzt wirklich total fertig mit dem Leben, aber Solange, also das Klimakrisenthema nicht gelöst ist, also ob ich jetzt 70 werde und mir da, weil die Rente wird ja dann als Renteneintrittsalter wird höher werden, weil wir immer gesünder und immer länger leben und bla bla bla, ne, kennen wir alles auch schon. Ich befasse mich damit nicht, weil die Frage ist, ja, ob ich überhaupt 70 werde. Und dementsprechend ist es einfach, ich glaube, eine gute Verdrängung, um die nächsten 10 Jahre gut zu begehen zu können.
Stimmt.
Aber dein Wort an Gottes Öhrchen, dass Christian Lindner das hinbekommt und die FDP.
Ja, okay. Und wenn du, vielleicht kriegt man ja dann, wenn du zur Rente gehst mit 75 oder 80, vielleicht kriegt man dann auch nur noch ein Schlauchboot, um in Köln dann sozusagen durch die Innenstadt zu paddeln, wenn es dann überschwemmt ist. Wobei ja eigentlich Köln, diese großen Wiesen, diese breiten Rheinwiesen, die das Hochwasser gewöhnt sind, da ist ja eigentlich so eine Menge, so wie nennt man das, so Ausweichfläche. Ne? So, naja.
Ja, aber nur auf der einen Seite. Ja, nur auf der einen Seite. Auf der anderen Rheinseite, wo die Altstadt ist, die wurde ja auch schon in den 90ern einmal so überflutet, dass man nicht mehr dachte, dass man es wieder herstellen kann. Das wird auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren nochmal passieren. Genau, ich wohne leider auf dieser Rheinseite.
Ja,
auch nicht weit entfernt vom Rhein. Genau,
ich in deinem Profil
deswegen
gelesen.
Würde ich mich da, genau, ich nehme das Schlauchboot gerne. Das ist ein cooles Angebot. Nehme das Schlauchboot.
So, und liebe Jasmin, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz, wir zeichnen also am 30. August auf, übermorgen, wenn die Folge rauskommt, ist der 1. September der Tag des Friedens. Das ist ein Witz, wa?
Ja, es ist
also auch kein so lustiger, ne?
Nee, überhaupt nicht. Es ist wieder so ein demokratischer Dämpfer, der einen daran erinnert, wie gut es vielleicht einem selbst auch geht und dem Rest nicht, obwohl man sich immer so sicher wähnt in seiner Blase.
Ja, wirklich interessant. Ne? Also wir haben hier viel über Krieg geredet. Wir haben eigentlich mit dem Podcast angefangen, weil es sollte eigentlich ein Peacecast werden. Ich habe eigentlich aufgrund des Angriffskrieges gestartet. Damals haben mich alle ausgelacht und gesagt, ach, Peacecast, das ist mit dem Krieg erst an 3 Monaten vorbei. Ja, ist er nicht. Wie siehst denn du das? Wir reden ja, magst du ein bisschen mehr über Krieg reden oder ist das nicht so dein Thema? Doch, ne?
Es ist oberflächlich mein Thema. Es kommt auch an, was du mich jetzt fragst.
Na gut, also wir haben ja jetzt gesehen, dass unsere vermeintliche Wunderwaffe, die irgendwie, glaube ich, schon im Zweiten Weltkrieg Wunderwaffe hieß, ne? Die deutschen Panzer, ist ja jetzt wohl auch nicht richten konnte. Also sie waren ja relativ schnell abgeschossen und ich glaube, es war auch klar, ne, für die Russen, es war eine Trophäe, ne? Die wenigen Dinger da, die haben sie auch schnell markiert und ist ja auch normal. Jetzt werden Jets geliefert, ist ja auch ganz schön krass. Ne? Also ich meine, der scheidende niederländische Ministerpräsident hat sich wahrscheinlich auch gedacht, gut, ich gehe jetzt aus dem Amt. Hier habt ihr nochmal von unseren 40 Stück. Fand ich auch ein ziemlich krasses Manöver eigentlich. Ne? Andererseits hast du ja gelesen, dann haben sich ja noch 2 andere Länder dazu gesellt, die auch noch Jets stiften. Jetzt kriegen die Ukraine irgendwie über 60 F-16, relativ moderne Kampfmaschinen. Glaubst du, das könnte ein Gamechanger werden? Und glaubst du, es mit der weiteren Lieferung von Waffen, auch Taurus-Marschflugkörper werden jetzt diskutiert? Glaubst du, mit einer weiteren Lieferung von Waffen kriegt man die Sache gedreht oder kann die Ukraine einen Sieg erreichen oder sich gegen Russland behaupten?
Das kann ich per se nicht bewerten, aber was es verschafft, ist es natürlich Zeit. Mit Blick darauf, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, die Umsiedlung in Mariupol und so, der Druck von russischer Seite, auch seelisch, psychisch, der da stattfindet, das ist natürlich eine Frage, wie viel kommt da noch und wie viel Zeit erkauft man sich an den jeweiligen Grenzen kriegerisch? Aber ich kann das in gar keine Richtung deuten. Ich finde, das ist ja auch immer, merkt man ja auch, wenn man sich befasst oder mit Experten spricht, die jeden Abend in Talkshows auch das Gleiche erzählen, dass das Dilemma ja letztlich ist, dass man die Ukraine definitiv unterstützt, weil es einfach ein demokratischer Wert ist, wenn jemand angegriffen wird, wenn eine Demokratie angegriffen wird, dass man unterstützt. Die Frage natürlich ist, was der Plan von der anderen Seite ist, wie lange das andauern wird, welche Ressourcen, welche unmenschlichen Ressourcen weiter genutzt werden. Und letztlich, also diese Jet-Frage, diese Panzerfrage, die wird ja seit 1,5 Jahren gestellt und was auf jeden Fall immer geschafft hat, ist, dass die Ukraine nicht eingenommen wurde. Und ich glaube, das ist das Signal, was politisch immer wieder mitschwingt und vielleicht auch die Leute dazu bewegt, zu sagen, okay, es muss weiter so stattfinden, damit genau das nicht passiert. Ich muss mich da ehrlich immer wieder ein bisschen zurückhalten, weil ich einfach kriegerisch so wenig Ahnung habe,
du merkst. Du hast doch gerade gesagt, du glaubst, die Motivation wäre sozusagen, den Überfall auf ein demokratisches Land zu sanktionieren oder zu verhindern. Möglicherweise ist es ja auch so, dass man auch denkt, okay, das ist das letzte Bollwerk vor den NATO-Grenzen und das ist mal besser, dass es sozusagen noch dazwischen stehen bleibt und es nicht die Russen quasi direkt an der NATO-Grenze stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ist auch in der Realpolitik auch viel mehr Pragmatismus hinter, als man denkt. Marco Buschmann, unser Bundesjustizminister, hat mal hier in einem Interview, das wir hier auch ausgespielt haben, gesagt, wir wissen von unseren Diensten, wie es sogar im Dienste so schön heißt, von unseren Diensten, dass es durchaus Putin also auch aufs Baltikum abgesehen hat. Und die sind nur die Nächsten auf der Liste, wenn er damit durchkommt. Und er sagte diesen memorablen Satz, für alle, die sich jetzt darüber aufregen, dass es Geld kostet, die Ukraine zu unterstützen, es ist besser, jetzt in Geld zu zahlen, als später in einem großen europäischen Krieg in Blut zu zahlen. Puh, muss man sich mal reinziehen, ne? Ich habe das hier schon mal zitiert. Genau, weil ich kriege die gar nicht klar irgendwie. Ja, was glaubst denn du, wenn die US-Präsidentschaftswahl, angenommen, es sieht ja jetzt doch, also es könnte ja passieren, es ist ja doch im Rahmen der Wahrscheinlichkeit, dass Trump nochmal Präsident wird. Oder vielleicht ein anderer Republikaner, wobei bei den anderen sieht es ja, glaube ich, nicht so gut aus gerade. Aber Trump scheinen ja die ganzen Prozesse und alles Mögliche eher zu helfen als zu schaden. Glaubst du, dann versiegt die Unterstützung für die Ukraine? Meinst du, dann gewinnt Russland doch noch diesen Krieg oder marschiert ein?
Okay, diese Prognose mag ich nicht wagen, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Trump es nochmal werden kann. Also die Gefahr per se ist einfach sehr da. Und die Impulsivität dieses Mannes haben wir ja schon oft beobachtet. Das heißt, da würde ich gar keine Prognose wagen, weil ich gar nicht weiß, was für ein Pfad da eingeschlagen wird. Und dementsprechend hoffe ich natürlich einfach, Stichwort Optimismus, dass Trump es nicht wird, aber ich befürchte, er wird es werden. Und dann wird das natürlich eine politisch, du hast gerade Realpolitik angesprochen, natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, wie europäische Länder damit umgehen. Ich sehe schon Macron, der dann so schnell wie noch nie in seinem Leben für Friedensverhandlungen plädiert zwischen Putin und Zelensky und die hier wahrscheinlich andere Dinge diskutieren, die wir vor einem Jahr niemals hätten kommen sehen. Genau, aber vielleicht befassen wir uns damit, wenn Trump Präsident ist.
Ja, du hast recht.
Wie gesagt, kurzfristiges Plan, politisch nicht weiter gucken als nächste Woche, das ist mein Ding.
Und dann lass es uns damit schließen zum Tag des Friedens. Ich wollte nur eins noch einwerfen. Ich glaube, wenn Trump Präsident würde, also zum Zeitpunkt, ist Macron wahrscheinlich auch nicht mehr Präsident von Frankreich, sondern im schlimmsten Fall wahrscheinlich Marine Le Pen. Und das würde wahrscheinlich
Da würde ich widersprechen, in der Tat.
Ja.
Ich glaube, dass Macron das ja noch dreht mit seiner Amtszeit. Da bin ich mir relativ sicher.
Dann wollen wir es hoffen.
Also auf jeden Fall ist Macron besser als Le Pen, aber ich glaube, in Frankreich finden viele auch Macron natürlich nicht gut. Da ist die Frage, ob es dann noch andere Personen gibt, die irgendwann auftauchen. Ja. Aber Franzosen sind ja doch, was ihr eigenes Wohl betrifft, immer sehr diplomatisch. Also ich glaube, ich würde da prinzipiell dafür plädieren, dass es da nicht eine harte Für- und Widerseite gibt.
Das stimmt. Und auch ganz interessant, vor zwei Tagen schrieb der Spiegel, dass Zelensky sich zum ersten Mal in einer Richtung geäußert hat, dass die Krim möglicherweise, dass man doch über besetzte Gebiete verhandeln kann. Ich glaube, die Krim meinte er nicht damit nicht direkt, aber er hat bisher ja immer nur das militärische Wiedererlangen der Gebiete sozusagen als Option ausgegeben. Und zum ersten Mal waren da doch so ein bisschen weiche Töne zu sprechen, die Militarisierung der Russen und Rückzug der Russen. Aber es war sozusagen vielleicht auch zum ersten Mal ein Anklang, dass hinter den Kulissen möglicherweise doch schon langsam an diplomatischen Lösungen gearbeitet wird. Aber gut, wir machen hier eine Prognose, das, was du am wenigsten magst, Utopien und Prognosen. Aber ich danke dir für dieses Gespräch.
Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
Nein, herzlichen Dank. Und wir haben über dein Buch ein bisschen gesprochen. Das ist noch nicht erschienen, aber in Kürze. Und wir werden in den Shownotes auch darauf nochmal das verlinken. Und wenn es soweit ist, in Kürze auch das aktualisieren. Also haltet die Augen offen für Jasmin Mbarek. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
Danke. Ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.